Also, war ein kleines Verwirrspiel. Eigentlich hätte ich was anderes lesen sollen. Doch nachdem Erntedank ist, gibt es den Psalm 104. Staunen über Gottes Schöpfung. Preis den Herrn, meine Seele. Herr, mein Gott, groß und erhaben bist du. Mit Herrlichkeit und Pracht hast du dich bekleidet. In Licht hüllst du dich wie ein Gewand. Den Himmel spannst du wie ein Zeltdach aus. Er, der die Säulen seiner Wohnung im Wasser des Himmelsgewölbes errichtet, der Wolken zu seinen Wagen macht und auf Flügeln des Windes erscheint, der Wind zu seinen Boten macht und Feuerflammen zu seinen Dienern. Er hat der Erde Fundament gegeben, sodass sie für immer und ewig nicht wankt. Du Gott bedeckst sie mit gewaltigen Wassermassen wie mit einem Kleid. Selbst wenn über den Bergen standen die Fluten, doch auf deinen drohenden Befehl hin flohen sie. Vor deiner Donnerstimme wichen sie schnell zurück. So kamen Berge empor, Täler senkten sich, die Wassermassen aber zogen sich zurück an den Ort, den du für sie bereitet hast. Eine Grenze hast du ihnen gesetzt, die sie nicht überschreiten dürfen. Nie mehr sollen sie zurückkehren und die ganze Erde bedecken. Auf Gottes Befehl hin ergießen sich Quellen in die Flusstäler. Zwischen den Bergen schlängeln sich ihre Wasserläufe. Sie tränken die Tiere des freien Feldes. Wildesel löschen dort ihren Durst. Da finden auch die Vögel ihre Nistplätze. Zwischen den Zweigen lassen sie ihre Stimme ertönen. Von seinen Wohnungen in der Höhe aus bewässert Gott die Berge. Von der Frucht, die seine Werke hervorbringen, wird die Erde gesättigt. Gras lässt er hervorsprießen für das Vieh und allerlei Pflanzen für den Bedarf des Menschen, damit dieser aus dem Schoß der Erde sein tägliches Brot gewinnt. Er schenkt Wein, der das Herz des Menschen erfreut, Öl, mit dem er sein Gesicht pflegt, und Brot, das sein Herz stärkt. Auch die Bäume des Herrn trinken sich satt, die herrlichen Zedern des Libanon, die er gepflanzt hat. Dort wiederum bauen Vögel ihre Nester, auf den Zypressen nistet der Storch, die hohen Berge bieten den Steinböcken Lebensraum. Die Felsen sind eine Zuflucht für die Klippdachse. Gott hat den Mond geschaffen zur Festlegung der Zeiten. Auch die Sonne weiß, wann sie untergehen soll. Du bestimmst, wann es finster wird und schon kommt die Nacht. Da regen sich dann alle Tiere des Waldes. Die jungen Löwen brüllen nach Beute. Sie verlangen von Gott ihre Nahrung. Geht dann die Sonne auf, so ziehen sich die Tiere wieder zurück und legen sich nieder in ihren Verstecken. Nun macht sich der Mensch auf und geht an seine Arbeit, an das, was er zu verrichten hat bis zum Abend. Wie zahlreich sind doch deine Werke, Herr. Alles hast du mit Weisheit ausgeführt. Die Erde ist erfüllt von dem, was du geschaffen hast. Da ist das Meer schier endlos groß und weit. Darin wimmelt es von unzählbar vielen Lebewesen, von kleinen wie von großen. Dort ziehen Schiffe ihre Bahn und das Ungeheuer Leviathan, das du geschaffen hast, um mit ihm zu spielen. Alle Lebewesen hoffen auf dich, dass du ihnen ihre Speise gibst zur rechten Zeit. Du gibst ihnen, sie sammeln alles ein. Du öffnest freigebig deine Hand, und sie werden satt von deinen guten Gaben. Doch wenn du dein Angesicht verbirgst, dann erschrecken sie. Entziehst du ihnen den Lebensatem, so scheiden sie dahin und werden wieder zu Staub. Entsendest du deinen Lebensatem, dann werden sie geschaffen, und so erneuerst du den Anblick der Erde. Die Herrlichkeit des Herrn wird ewig, möge daher sich freuen an seinen Schöpfungswerken. Er braucht die Erde nur anzublicken und schon erbebt sie. Er rührt die Berge an, dann rauchen sie. Zur Ehre des Herrn will ich singen mein Leben lang, für meinen Gott musizieren, solange ich kann. Möge mein Denken und Sinnen ihm gefallen. Ja, ich will mich erfreuen am Herrn. Alle, die sich von Gott abwenden, sollen von der Erde verschwinden. Es soll keiner mehr da sein, der Gott verachtet. Preist den Herrn, meine Seele. Halleluja.
Halleluja, gelobt sei der Herr. Ich habe die Steinböcke schon vor mir gesehen bei diesem Psalm. Und und dann den Tisch hier. Er hat das alles geschaffen. Und wir haben ja jetzt eine neue Predigtreihe. Und die heutige Predigt hat die Überschrift: Gott liebt und dient uns. Das ist erstmal der Titel. Und nachdem wir heute auch Erntedank haben, habe ich gedacht, das passt wirklich so gut. Dieser Psalm, der malt uns das so richtig vor Augen. Dort steht zwar nicht einmal drin, dass Gott uns liebt, aber wenn man das hier so sieht, wenn man heute Morgen schon gefrühstückt hat, wenn man gestern was zu essen hatte und vorgestern, und also bei uns gab es das ganze Jahr was. Weiß nicht. Hat jemand von euch einen Tag Hunger gelitten? Hunger scheint uns weit entfernt zu sein. Und wer jetzt Hunger hätte, wir hätten noch Bananen da, Karotten. Genau, Quitten wären ein bisschen fest für zwischendurch, aber Zitronen, sauer macht lustig. Ja, wir hätten alles da, was jetzt gerade so gebraucht wird. Brot natürlich, Kürbisse. Und Gott lässt das wachsen. Und hier in diesem Psalm haben wir genau das gesehen, diese ganze Breite. Er versorgt ja nicht nur uns. Gott versorgt die ganze Schöpfung. Und ich komme gleich noch mal kurz darauf zurück, diesen Bogen. Gott liebt und dient uns. Wir merken das darin schon, und ich denke, es ist recht einfach zu erfassen, wenn man den Gedankengang einmal nimmt. Und wir wollen jetzt die kommenden Wochen über Gottes Liebe nachdenken und dann auch über unsere Reaktion. Und ich entfalte jetzt am Anfang schon mal so ganz kurz, nur im Überblick, das, was wir denken, es ist die angemessene Reaktion darauf. Gott liebt und dient uns, wir lieben und dienen Gott. Wir lieben und dienen den Mitmenschen, wir lieben die Mitmenschen und dienen den Mitmenschen, ja, um die Artikel richtig zu setzen, ich habe da rausgelassen. Wir lieben und dienen einander. Und man könnte sagen, Gott liebt und dient durch uns. Das kommt nicht aus uns, sondern er ist so in der Gemeinschaft mit uns, dass er das durch uns, durch die zu ihm gehören, durch seine Kinder machen möchte. Da über diesen Gedanken wollen wir nachdenken. Und vielleicht kann diese mittlere Zeile so ein bisschen unser Motto werden. Gemeindemotto, Lebensmotto, vielleicht habt ihr das eh schon. Gott liebt und dient durch uns. Darüber wollen wir nachdenken. Wir als EFK Kapfenberg-Bruck, ja, wir als Einzelne, aber eben auch als Gemeinschaft. Ja. Jeder Einzelne ist natürlich gefordert, aber wir als Gemeinschaft, wie leben wir das? Aber heute erstmal, Gott liebt und dient uns. Dass wir dort anfangen, dass wir nicht bei uns anfangen, sondern da, wo die Liebe und der Dienst wirklich herkommt. Gott liebt und dient uns. Und wir haben gerade diesen wunderbaren Psalm 104 gehört. Und das ist auch der erste Gedanke. Gottes Dienst und Liebe in der Schöpfung. Und wir staunen ja vielleicht über seine Größe, hoffentlich noch, wenn wir so ein Sonnenblumenfeld zum Beispiel betrachten. Das sind ja auch faszinierende, ist ja ein faszinierender Teil seiner Schöpfung. Ja, diese Sonnenblumen, ich meine, das Korn, das Sonnenblumenkern ist ja nicht allzu groß. Und mir kommt immer vor, wenn man das Ding in die Erde steckt, da tut sich zu lange nichts, aber irgendwann sproßt es dann auf. Und bei uns in der Nachbarschaft sind Sonnenblumen über 3 Meter. Unsere sind gar nicht aufgegangen. Ich hätte mir natürlich auch das andere gewünscht, aber es gibt sie eben, richtig große Sonnenblumen. Solche, ja. Und dann drehen sich die Dinger auch noch eine ganze Zeit lang zur Sonne, bis dass sie einen gewissen Grad der Reife erreicht haben. Und dann hören sie auf, dann haben sie genug. Aber vorher drehen die sich nämlich zur Sonne. Das machen andere Blumen nicht, denen ist das egal. Die warten, bis dass die Sonne sie passend bescheint. Aber die hier machen das. Faszinierend. Wir haben Rosen, die duften auch noch. Nicht genug, dass die wunderschön blühen, die duften. Und nahezu jedes Mal, wenn ich zur Garage gehe, gehe ich erst zur Rose, rieche daran. Es ist eine Wucht. Was hat Gott sich dabei gedacht, eine Blume, die so schon wunderschön ist, auch noch so duften zu lassen, dass man sich nur noch daran erfreuen kann? Und ich sehe darin einen Ausdruck der Liebe Gottes. Wenn er uns nicht so überaus lieb hätte und auch das Schöne liebt, dann hätte er 3 Grau geschaffen. Dunkelgrau, hellgrau und mittelgrau. Alle Blumen, ja, dann gäbe es hier nichts Buntes, nur Grau. Könnte man auch mitleben, fürchte ich. Aber das wäre doch bei Weitem nicht das, was er gemacht hat. Und nur eine Speise. Es gäbe nur graue, viereckige Zitronen. Ja, na servus. Das zum Frühstück und am Mittag und am Abend. Nein, er hat die Fülle geschaffen. Und es ist Ausdruck seiner Genialität, aber auch seiner Liebe. Verschiedenste Geschmäcker, sauer und süß. Sehr fruchtig und manches eher trocken. Aber diese Vielfalt, Ausdruck seiner Liebe. Und auch Jesus sagt uns das nochmal hier in diesem Text eben indirekt, dass das wirklich mit seiner Liebe zu tun hat. Nämlich, und dazu kommen wir später, er fordert uns auf, ja, in Matthäus 5, Vers 44 sagt er, ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Da wird die Feindesliebe geboten, ja, in der sogenannten Bergpredigt. So erweist ihr euch als Kinder eures Vaters im Himmel, denn er lässt seine Sonne, ja, wem gehört die Sonne? Es ist seine Sonne. Er kann damit machen, was er will. Er hat sie geschaffen und irgendwann macht er sie wieder aus. Können wir uns nicht vorstellen, aber es ist seine Sonne. Er lässt seine Sonne, finde ich ganz interessant, dass Jesus diesen, ist sonst nicht, kommt sonst nicht so vor, seine Sonne über Böse und Gute aufgehen. Und er lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Und diese Tatsache, dass er eben, das ist ein kurzes Bild für Gottes umfassendes Versorgen, ja, diese Tatsache beweist seine Liebe. Und das ist seine allgemeine Liebe. Die betrifft die ganze Schöpfung. Von der Schildkröte bis zum Elefant. Von der Ameise bis zu uns Menschen. Und auch die Pflanzen. Auch die Bäume brauchen Regen. Und überall ist seine Liebe, und hier ist sie symbolisiert in Sonne und Regen. Ja, Gott ernährt die Schöpfung und er bedient sich da seiner Schöpfung. Und wenn man sich ein bisschen mit Schöpfung beschäftigt, wir haben letzte Woche an einem Abend, eigentlich wollten wir gar nicht so spät noch wach sein, aber wir haben dann begonnen, Universum-Sendungen zu schauen. Und eine faszinierender als die andere. Und was mich wieder so schön fasziniert hat, die Gravitation, also die Erdanziehung. Jedem ist klar, wenn er unterm Apfelbaum sitzt, der Apfel fällt nach unten zur Erde. Das ist auch gut so, weil sonst wären die alle weg. Das könnte man nicht mal Äpfel aufklauben, da müsste man rechtzeitig beim Baum sein, um die festzuhalten. Na, das wäre ein Geschäft. Nein, das ist gut, alles fällt nach unten. Und ich dachte doch, also so hatte ich es damals in Physik gelernt, das ist ganz, das ist erklärt. Nein, nichts ist erklärt. In dieser Sendung von 2018, es ist klar, dass es sie gibt, das ist logisch, das fällt nach unten, aber es ist nicht klar, aufs Universum gedacht, woher diese Gravitation kommt. Denn nach allen Berechnungen, die sie derzeit haben, ist das jetzt einfach die Summe der Masse ergibt, diese Gravitation, so sicher ist das nicht. Da gibt es eine Reihe von Fragezeichen, die das nicht komplett erklären. Das heißt, diese Naturgesetze sind vielleicht doch eher Gottes Wirken als reine Naturgesetze. Gott hat Gesetze in die Natur hineingegeben, aber es ist eben nicht ein Uhrwerk, was fertig gebaut ist und dann läuft es. Das hat mir der Abend wieder gezeigt. Da. Und auch das, muss man sagen, hat mich da erstaunt. Dieser Moderator Harald Lech hat das auch, er hat jetzt nicht von Gott gesprochen, aber doch offen zugegeben, wie viele offene Fragen, was sie in den letzten Jahren erklären konnten, aber auch welche Fragen das wieder ausgelöst hat. Faszinierend. Aber, und das hat Lena auch schon erwähnt, bei Noah damals, und das ist schon lange her, hat Gott gesagt, es wird nicht aufhören, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Und das ist seitdem so. Darauf können wir uns verlassen. Tag und Nacht haben wir, weil die Erde sich dreht. Warum die sich dreht? Neueste Vermutungen hängen mit den, es hängt damit zusammen, dass die Eisenströme im Erdinneren zwischen den beiden Polen hin und her rennen. Warum die das tun, das ist noch ein bisschen komisch. Die könnten sich ja auch, wenn man einen Magnet hat und Eisenspäne haben sich einmal sortiert, dann rennen die nicht mehr von dem Magnet zu dem anderen. Da ist noch irgendwas mehr drin. Aber anscheinend dreht sich dadurch unsere Erde schön gleichmäßig und Sommer und Winter, Tag und Nacht. Faszinierend. Gott dient damit seiner Schöpfung uns. Wir brauchen Schlaf, wir brauchen Tag und Nacht. Die ganze Schöpfung braucht das. Und es ist ein Dienst von ihm, dass die Erde sich gleich schön gleichmäßig dreht. Angeblich wird die ein bisschen langsamer. In den letzten, was haben Sie gerechnet? Ich meine, in den letzten 10.000 Jahren 0,002 Millisekunden. Aufregend, oder? So ungefähr. Also eigentlich egal. Ja, wenn ich wie heute Morgen den Wecker einmal ausdrücke, ist das schon völlig wurscht. Und ja, Gott dient und liebt uns. Er dient und liebt uns in der Schöpfung und er liebt die ganze Schöpfung. Und jetzt gibt es wirklich Stufen seiner Liebe. Diese Liebe ist allgemein, umspannt die ganze Erde, betrifft alle Menschen gleichermaßen, ganz egal wer da ist. Und auch die Tiere. Und auch dieser Dienst betrifft alle. Und ein weiser Mensch hat einmal gesagt, Martin Buber, jüdischer Religionsphilosoph und auch Bibelübersetzer, Früchte reifen durch die Sonne. Ist nicht so unbekannt. Manche, auch die in der Erde sind, auch die brauchen Sonne zum Reifen. Menschen reifen durch die Liebe. Und ich denke, das ist ein Übergang zu der nächsten Ebene oder Stufe von Gottes Liebe. Gott liebt die Menschheit und dient ihr durch Jesus. Und das ist eine andere Ebene als die Schöpfung. Wir lesen nirgendwo, dass Jesus explizit, dass er für die Bäume gestorben ist. Dass die Schöpfung später auch an der Erlösung, an der vollkommenen Erlösung teilhat, ist was anderes. Aber erst hier mal, hier steht drin, ja, zwei Verse habe ich da, denn so, auf diese Weise oder auf diese Art, auf diese Intensität, das kann man verschieden deuten, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Das war die Art seiner Liebe. Seine Art der Liebe war und ist Hingabe. Gott hat seinen Sohn gegeben. Und das hat einen Grund. Und der wird im nächsten Teil des Verses genannt, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Nicht in der Gottesferne bleibt. Nicht in die komplette Gottesferne wandert. Sondern das ewige Leben hat. Das Leben mit Gott und bei Gott und aus Gott. Das ist der Grund. Und das ist es, warum wir uns hier jeden Sonntag treffen und warum wir Gemeinde sind. Wegen dieser Liebe Gottes, die sich im Dienst, im Opfertod von Jesus ausdrückt. Und deswegen hängt auch das große Kreuz hier. Deswegen ist das Kreuz das Zeichen der Christen, weil Jesus am Kreuz auf Golgatha gestorben ist. Einmal Gottes Sohn aus der Ewigkeit auf dieser kleinen Welt. Erstaunlich. Seine Liebe. Und Jesus hat das schon gesagt, als er hier auf der Erde umherwanderte, in Markus 10, Vers 45, guter Vers zum Auswendiglernen, um das immer wieder vor Augen zu haben. Da sagt er seinen Jüngern, auch der Menschensohn, damit bezeichnet er sich selber, auch der Menschensohn, Jesus selbst, ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen. Und irgendwo habe ich den Eindruck, das haben wir alle ganz gerne, bedient werden. Ganz wenige mögen das nicht. Die meisten mögen das. Und das wird sogar irgendwann selbstverständlich. Heute Morgen ist mir eingefallen, dass meine gute Mutter uns vier Kindern jeden Morgen die Schulbrote gerichtet hat. Das war ihr Dienst für uns, freiwillig. Und leider meist ohne Dank, ist mir aufgefallen. Das war so schön. Bequem. Ja, konnte ich 3 Minuten später aufstehen. Ja. Gott, Jesus in Gott ist gekommen, ist nicht gekommen, sich bedienen zu lassen, sondern er ist gekommen, um zu dienen. Und das hat mit Liebe zu tun. Man kann auch dienen ohne Liebe. Das ist dann nicht so schön. Aber immerhin, es wird gemacht. Aber man kann mit zusammengebissenen Zähnen kann man dienen. Aber lieben ohne zu dienen kann man nicht. Liebe sucht einen Ausdruck. Und hier in dem ersten Vers haben wir das sehr deutlich drin. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass sein Sohn und Gott selbst in seinem Sohn uns auf diese Weise dient. Er ist gekommen, um zu dienen und sein eigenes Leben als Lösegeld für viele zu geben. Das Viele ist spannend. Jesus sieht schon, und da ist die Spannung zwischen dem ersten Vers, Johannes 3, Vers 16, und dem zweiten Vers. Im ersten Vers ist die Liebe Gottes zur ganzen Menschheit. Ja, Gott hat die Welt geliebt. Die Welt ist hier das Bild für die Menschheit. Dass er hat die Welt so sehr geliebt, da sind alle drin. Und im zweiten Vers sehen wir, es wird nicht alle betreffen. Warum nicht? Das ist wie beim Essen. Gott lässt wachsen, aber wenn du dich entscheidest, nichts von dem zu essen, wirst du nicht satt. Kein Frühstück, kein Mittag, kein Abend, kein Zwischendurch. Dann nutzt das gar nichts, dass er alles wachsen lässt. Dann nutzt es auch nichts, wenn deine Mutter oder dein Ehepartner oder wer auch immer dir Brote herrichtet oder einen Apfel hinlegt. Wenn man nicht nimmt, wenn man nicht zugreift, dann hilft das nichts. Dann ist man nicht bei den vielen, die hier genannt sind. Jesus hat sein Leben, sein eigenes Leben als Lösegeld gegeben, Kurz möchte ich erklären, was hat das mit dem Lösegeld auf sich, um die Liebe deutlich zu machen. Gott hatte die Welt erschaffen und die war noch besser als heute. Es gab zwar noch keine Autobahnen, aber sie war besser als heute. Es war der Garten Eden, das Paradies. Da brauchten die nämlich recht wenig arbeiten. Die hatten auch Arbeit, damit ihnen nicht langweilig wird. Langeweile ist furchtbar. Damit ihnen nicht langweilig wird. Aber die Sachen waren schon gewachsen, bevor die sich gemüht hatten. Der Garten war schon fertig. Gott hatte den angelegt. Und dann setzt er die Menschen erst hinein und sagt, schaut mal, was alles da ist. Und leider haben die Menschen, statt die Gemeinschaft mit Gott weiter zu genießen und zu pflegen, den Teufel eingeladen, da mitzuwohnen. Aber wenn der Teufel einzieht, der Widersacher Gottes, dann kann Gott nicht dabei bleiben, weil das geht nicht. Und die Sünde schafft eine Trennung von Gott. Und diese Trennung ist die Katastrophe der Menschheit. Und die hat Jesus am Kreuz wieder überwunden. Er hat wieder den Weg geschaffen. Ja, er hat wieder Menschen aus dieser Sündengefangenheit freigekauft. Das ist dieses Lösegeld. Und das Lösegeld ist sein eigenes Leben. Das ist der Preis. Damit du und ich mit Gott leben können, dafür hat Jesus bezahlt. Sein Leben für dein Leben. Für jeden, immer einzeln, muss bezahlt werden. Aber er hat einmal für allemal bezahlt. Und das ist seine große, große Liebe. Und das ist eine andere Ebene der Liebe als die Liebe zur Schöpfung. Denn hier geht es dann in eine Beziehung hinein. Und ich denke, das ist die dritte Ebene der Liebe, die, hier sehen wir noch einen Vers, wo das deutlich wird, Paulus schreibt uns das nochmal auf, Christus ist ja schon zu einer Zeit gestorben, als wir noch ohnmächtig der Sünde ausgeliefert waren. Er beschreibt den Zustand. Wir hatten da noch gar nichts zu beigetragen, als Jesus hier auf der Erde war. Andere waren schon da und andere waren schon in ihrer Gottesbeziehung nicht klargekommen. Nun wird sich kaum jemand finden, der für einen Gerechten stirbt, eher noch würde sich jemand für eine gute Sache opfern. Ja, es gibt Menschen, die opfern sich für eine gute Sache. Aber für einen anderen Menschen zu bezahlen, damit er in den Himmel kann, zu Gott in die Gemeinschaft, das kann überhaupt kein Mensch. Wir sind doch alle pleite. Wir haben ja gar nichts, was wir geben könnten. Ja. Wenn man 10 Leute hat, die pleite sind, dann hilft das dem ersten von den 10 gar nichts, wenn die anderen sagen, wir zahlen für dich. Das ist schön, wenn sie das wollen, aber sie haben ja nichts. Und so war eine ganze Menschheit pleite vor Gott und dann kam Jesus und hat bezahlt. Aber Gott hat seine Liebe zu uns dadurch bewiesen und deshalb ist dieses Kreuz der Beweis der Liebe Gottes zu den Menschen. Er hat sie bewiesen. Er hat nicht nur gesagt, ich liebe dich, ich liebe euch, ach, ich liebe euch so. Nein, er hat sie bewiesen. Er hat sie bewiesen, dass Christus für uns starb, als wir noch nicht gut waren, als wir noch Sünder waren, als wir noch gegen ihn waren, als wir noch gar nicht geboren waren. Aber seine Liebe war zuerst, und das will Paulus da deutlich machen. Wir sehen Gottes Dienst und Liebe in der dritten Ebene, und jetzt geht es in die Beziehung hinein. Gott liebt. Gott liebt, die ihn lieben. Und das ist ja auch bei uns Menschen so. Ja? Wir hatten in Graz, wir haben ja vorher etliche Jahre in Graz gelebt, und da hatten wir einen Abend gemacht für Verliebte und Verlobte. Und wir hatten gedacht, eben, wir machen einen Paarabend. Und dann kommt einer und sagt, ob er auch kommen darf. Und wir schauen ihn an und wir wussten nicht, sag mal, hast du denn eine Freundin? Nein, aber ich bin verliebt. Ah. Und sagen, und sie? Sie weiß noch nichts. Okay. Okay. Verliebt sein ist eins. Aber eine Beziehung leben ist was anderes. Ja. Und ich sag mal, Gott ist verliebt in seine Menschheit und möchte mit allen gerne eine Beziehung haben. Aber wenn wir, du und ich, wenn du nicht einschlägst und sagst, ich möchte das auch, dann ist das, dann wächst da nichts. Und dann kommt man nicht auf die nächste Ebene. Auf dieser Ebene, ja, Gott liebt, die ihn lieben. Die, jetzt hätte ich da eine riesen Latte aufschreiben können, ja, die Jesus erkauft hat. Das habe ich extra genommen, weil das in dem letzten Vers so war, dieser Loskauf. Die sich haben erkaufen lassen. Und das ist schon ein Stück demütigend, wenn man zu Gott kommt und sagt, hier stehe ich vor dir mit leeren Händen. Ich habe ja gar nichts zu bringen. Ich habe eine Menge Schuld in meinem Leben, aber ich brauche dich. Ich brauche deinen Dienst. Ich brauche den Dienst von Jesus am Kreuz. Ich möchte dein Nachfolger werden, aber ich habe nichts, was mich dafür auszeichnet. Und Gott sagt, hereinspaziert, dabei bist bei mir genau richtig. Du musst nicht erst etwas bringen. Ein anderer schlauer Mensch hat mal gesagt, zur Liebe gehört immer, dass sie Menschen da aufsucht, den Menschen da aufsucht, wo er ist. Nicht dort, wo man ihn schon haben möchte. Und das hat Gott genau getan. Jesus ist in diese Welt gekommen. Er hat nicht am Himmel ein Tor geöffnet und runtergerufen, spring drauf. Ja? Damit wäre niemand von uns geholfen. Früher konnte ich mal über einen Meter hochspringen, das ist auch schon vorbei. Aber zum Himmel? Nein, Jesus ist heruntergekommen. In seiner Liebe hat er uns da aufgesucht, wo wir sind. In unseren Problemen, in unseren Herausforderungen. Und ich habe dazu noch einen Vers. Wer meine Gebote hat und sie hält, und Jesus hat hier gerade einige Kapitel lang von der Beziehung, ja, Gebote, man hätte hier auch Weisungen schreiben können. Denn Jesus hat einige, ja, länger davon über Beziehung gesprochen. Über den guten Hirten hat er gesprochen und über die Liebe. Und hier in diesem Vers, Johannes 4, Vers 21, das ist der Vers, wo viermal das Wort lieb drin kommt, vorkommt. Und das gibt es nach meinen Recherchen bis jetzt, also in den ganzen Evangelien, nur einmal. Das ist also der Vers, wo Jesus am meisten von Liebe spricht. Wer meine Gebote hat oder Weisungen hat und sie befolgt, sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich selbst ihm offenbaren oder zeigen. Und daran merken wir dieses Wachstümliche, die dritte Stufe der Liebe. Das geht immer weiter. So wie in einer Ehe auch. Damaris und ich sind seit über 26 Jahren verheiratet und wir kennen uns schon ganz gut. Und in den allermeisten Dingen ist das schön, dass wir uns so gut kennen. Ein paar Dinge sind noch eckig bei mir. Und ja, das ist so. Und wir lernen uns aber ganz, ja, wir erleben es immer öfter, wir beginnen schon die gleichen Sätze. Das weiß nicht, wo das hinführen soll. Aber irgendwann gibt es keine Kommunikation mehr, sondern einer redet das und der andere sagt, genau das wollte ich auch sagen. Nein, das wird es nicht werden. Man verändert sich ja auch. Aber diese Liebe wächst, die Zuneigung, das Verständnis füreinander, das Kennenlernen. Und das ist bei Gott auch so. Gott zeigt sich immer mehr, wir lernen ihn immer mehr kennen und wir staunen immer mehr über ihn. Wir freuen uns an ihm, über seine Liebe, über sein Wesen, über seine Genialität. Und wir werden von anderen darin unterstützt. Wer mich liebt, gab Jesus zur Antwort, wird sich nach meinen Worten richten. Sonst kommen wir ja gar nicht zu ihm. Er hat ja den Weg gezeigt. Gerade kurz vorher hat er nämlich seinen Jüngern gesagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Die Jünger hatten gedacht, zeig uns den Vater, dann reicht uns das. Und Jesus sagt, hey Leute, ich bin der Weg. Ja, wenn ihr zum Vater wollt, da bin ich. Gehen wir miteinander. Und dann sagt er diesen gewaltigen Satz hier, er wird sich nach meinen Worten richten. Mein Vater wird ihn lieben. Da haben wir das wieder. Das bezieht sich, dieses Lieben bezieht sich nicht auf die ganze Welt. Denn das Lieben heißt dann, und wir werden kommen, der Vater und der Sohn, und werden bei ihm wohnen. Bei diesem Menschen. Das ist ein Ausdruck innigster Gemeinschaft. Gott wohnt in mir, bitteschön. Das ist Gottes Idee. Das hätte ich mir nie getraut zu sagen, wenn das nicht da steht. Wenn Gott das nicht aufhört. Aber er sagt das. Das ist die Liebesbeziehung. Er wohnt in mir und ich lebe mit ihm und er mit mir. Und wir sind miteinander unterwegs. Fantastisch. Und diese Ebene ist etwas anderes als wie die Schöpfungsebene. Das erlebt keine Sonnenblume. Ein ganzes Feld voller schöner Sonnenblumen wird nächste Woche oder übernächste Woche zu Gründünger gehäckselt. Ja. Und Gott hat in mich sein ewiges Leben hineingesteckt. Das sind zwei Welten, das ist was anderes. Wer mich nicht liebt, wird sich nicht nach meinen Worten richten. Jesus zeigt immer auch die Möglichkeit, man muss das nicht. Man muss den stellvertretenden Loskauf nicht annehmen. Aber es gibt diese Möglichkeit. Gott liebt und dient uns. Und dann, Gott liebt gehorsame Menschen, Kinder, Nachfolger. Immer. Er liebt es, wenn wir das tun, was er sagt, weil es so gut für uns ist. Zum Beispiel einen fröhlichen Geber. Das hat jetzt nicht mit der Sammlung gleich zu tun. Das ist einfach ein Beispiel, wo Gott sagt, wo Paulus schreibt, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Warum? Weil Gott so gerne gibt, soll das auf uns abfärben. Wie der Vater, so die Kinder. Wer hat zuerst geliebt? Eine rhetorische Frage, aber eine wichtige Frage, dass wir die aufnehmen. Wer hat zuerst geliebt? Gott. Das müssen wir uns immer wieder sagen. Weil es kommt in unserem Leben vor, dass wir den Eindruck haben, wenn ich hier nichts tue, dann wird gar nichts. Das kommt schon mal. Nein, Gott hat zuerst geliebt. Wer hat mehr investiert in unsere Beziehung? Er. Und jetzt die Schlussfrage. Und das muss jeder für sich jetzt klären. Vielleicht eine Minute. Wie reagierst du auf diese dienende Liebe? Amen.